Ja, dass du sogar uns erwählt hast, drin zu sein, mit teilzuhaben, Herr. Oh, Herr, wir beten auch nochmal für diese Versammlung jetzt, Herr, für dein Sprechen zu uns, dass du auch unsere Ohren öffnest für dein Wort. Herr, wir wollen wirklich Ohren haben, wie Jünger sie haben, und aufmerksam sein und dein Wort auch bewahren. Amen. Ja, lobe den Herrn. Eine wunderbare Konferenz. Wobei ich sagen muss, jede Konferenz ist wunderbar. Ich war noch auf keiner einzigen Konferenz, die nicht wunderbar war. Ich habe es noch nie bereut, wirklich, das sage ich nicht nur so. Ich habe es nie bereut, so die Zeit dem Herrn gegeben zu haben, sein Wort zu hören. Der Herr sagt mal, eines tut Not. Und das sagt er, als Maria sich zu seinen Füßen gesetzt hat, alles andere, alle Beschäftigung, alles einfach gelassen hat und nur die Ohren für sein Wort geöffnet hat. Und er hat gesagt, sie hat das bessere Teil der Welt. Ich glaube, das schmecken wir auch in dieser Zeit. Das ist der bessere Teil. Die Ohren zu geben für das, was der Herr zu uns spricht. Herr Jesus, ja. Ich muss sagen, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema für heute Abend komme, möchte ich nochmal was aufgreifen von heute Morgen, weil es war mir schon auch nochmal wichtig zu sehen, wie ordnen wir das ein, den Bereich von Wissen und Lehre und den Bereich, ja, was baut jetzt die Gemeinde, wie ist die Gemeinde? Und in meinem Herzen kam heute eine kleine Zeichnung, die ich vielleicht machen möchte, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Ja, es gibt eigentlich zwei Bereiche. Kann man noch weiterziehen? Es gibt einen Bereich des Wissens oder der Lehre und es gibt einen Bereich der Wirklichkeit. Oder der Wahrheit. Im Griechischen ist das Wort für Wirklichkeit und Wahrheit dasselbe Wort. Wenn der Herr von der Wahrheit spricht, dann geht es um die Wirklichkeit. Um diesen Bereich. Ja. Aber es gibt auch einen Bereich von Lehre, Wissen. Und diesen Bereich können wir mit unserem Verstand erfassen. Ja, das ist ein Bereich, Lehre, das nehmen wir mit dem Verstand auf, können wir nachvollziehen. Und lob den Herrn, es gibt auch gesunde Lehre, gibt aber auch falsche Lehre. Ja. Und viele Menschen, eigentlich ja leider die Mehrheit, bewegt sich, selbst wenn sie auch über Gott sprechen, in diesem Bereich des Wissens und der Lehre. Alle Theologiestudiengänge kannst du hier einordnen, Bibelschulen, viele Bücher, die du lesen kannst über den Glauben, sogar, ich würde sagen, alle Bücher, alles, sogar was wir hier haben. Es ist nicht unbedingt deshalb alles falsch. Aber es ist alles in diesem Bereich. Ja? Es ist ein Bereich, wo etwas gelehrt wird. Auch der Herr hat gelehrt. Hat anders gelehrt als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber er hat etwas vermittelt, was die Menschen verstehen konnten. Und er hat es oft in sehr einfache Beispiele und Bilder gelehrt, weil er weiß, die Menschen verstehen eigentlich gar nicht so viel. Ja. Ja, die Frage ist, wie kommen wir von diesem Bereich in diesen Bereich? Ja, wie kommen wir von Wissen und Lehre hin zur Wirklichkeit? Und dazu brauchen wir Offenbarung. Wenn der Herr uns Offenbarung gibt, dann öffnet sich hier eine Tür. Dann geht hier was auf. Und wir haben zumindest erstmal einen Blick hinein in die Wirklichkeit. Ich muss sagen, was wir hier in dieser Konferenz hören, vieles habe ich von Kind auf gehört. Ja. Bin in der Gemeinde aufgewachsen, ich glaube schon in der ersten Jugendkonferenz und schon viel früher in den Kinderversammlungen. Gott will eine Wohnung haben. Wo soll sie sein? Im Himmel, das kann schon meine kleine Tochter, die ist 3 Jahre, singt es schon. Die wird es schnell wissen, aber hat sie deshalb die Wirklichkeit? Noch nicht, du musst erkennen, Jesus lebt. Du brauchst Offenbarung. Er ist Wirklichkeit. Du musst was von dieser Wirklichkeit schmecken. Wir haben gesagt, manchmal, wenn das noch so verschlossen ist, dann duftet du da nur mal was durch, ja? Manchmal kommen wir in die Versammlung, wir kennen es nicht, aber wir riechen was. Da gibt es noch was irgendwie mehr, als was nur die Worte sind, die hier verkündet werden. Ja? Wir schmecken schon was. Aber es braucht unbedingt die Offenbarung. Gott muss immer Offenbarung geben. Und ja, es darf uns nie genügen, Dinge, auch Christus und die Gemeinde, den Plan Gottes erwählt vor Grundlegung der Welt. Wenn du das alles nur weißt, ist es nicht schlecht. Aber es ist noch nicht das, was dich am Ende in die Wirklichkeit bringt. Wir brauchen Offenbarung. Und wie bekommen wir Offenbarung? Dazu möchte ich einen Vers mit euch lesen. Aus Johannes 14, Vers 21. Ich lese vor. Der Herr sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das heißt, damit wir Offenbarung bekommen, brauchen wir ein Herz, das den Herrn liebt. Du bekommst nicht Offenbarung durch Studieren aller Bücher. Bekommst du nicht Offenbarung, sondern es geht um dein Herz. Ja. Es geht um eine Herzenshaltung. Und eigentlich ja um die Liebe zum Herrn. Sagt der Herr sehr klar. Wer mich liebt, bekommt Offenbarung. Und an einer anderen Stelle sagt er mal, Vater, ich preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Die wissen alles hier, wissen extrem viel, aber das ist ihnen verborgen. Und du hast es den Unmündigen offenbart. So war es wohlgefällig vor dir. Niemand, den ich hier sehe, ist zu jung, Offenbarung zu bekommen. Ja, hängt nur von deinem Herz ab, das du für den Herrn hast. Der Herr macht keine Bedingung, es hängt nicht davon ab, von deinem Intellekt, wie viel du verstehst, ob du jetzt hier alles verstehen kannst, ob du die ganze Bibel interpretieren kannst, davon hängt es nicht ab. Es hängt davon ab, wie dein Herz zum Herrn steht. Ob du den Herrn liebst. Ob du sagst, Herr, ich will dich kennen. Ich will die Wirklichkeit. Und wie gesagt, es ist eine Tür und die ist erstmal zu. Da müssen wir auch manchmal suchen, bitten, klopfen und dann wird sie aufgetan. Darin prüft oft der Herr unser Herz. Ich muss sagen, dass der Herr mir die Gemeinde offenbart hat, da musste ich sogar fasten und beten. Es war mir verschlossen. Ich habe es nicht gesehen. Ich hatte nur Lehre. Und dann gibt es andere Lehre. Es gibt so viel Lehre. Der eine sagt das, der andere jenes. Was ist denn jetzt? Wie es der Herr will. Es war mir verschlossen. Er hat gesagt, Herr, du musst es mir zeigen. Jetzt esse ich nicht mehr, bis du es mir gezeigt hast. Ja, wirklich, so habe ich es vom Herrn gefordert. Und der Herr hat geantwortet. Er hat gesagt, gut, ich zeig's dir. Und es war kurze Zeit darauf, hat der Herr mir wirklich Offenbarung gegeben. Es war nicht neues Wissen. Aber das, was ich schon gewusst habe, was ich schon gesehen habe, hat der Herr mir gezeigt, guck, so ist es. Das ist mein Plan. Vom Anfang an siehst du nicht Adam und Eva, ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Und was ist am Ende denn da? Das neue Jerusalem. Die Frau des Lammes. Wieder Christus und die Gemeinde. Und zwischendrin, du siehst, der Herr hat nur ein Haus, ein Tempel, keine vielen Tempel und hier jeder baut sein Werk und macht es. Er hat ein Volk, er hat einen Ort, das war nie anders, eine Gemeinde. Ja, was willst du noch diskutieren? Und es war Offenbarung. Ich wusste das alles, habe es 100-mal gehört. Aber ich musste den Herrn von Herzen suchen, dass er mir diese wunderbare Tür geöffnet hat. Und dieses große Geheimnis gezeigt hat, Christus und die Gemeinde. Ja, hier in diesem Bereich, der Herr nennt das Geheimnisse. Weil das ist den Menschen verborgen. Sie kennen es nicht. Und er offenbart diese Geheimnisse. Er möchte sie uns offenbaren. Aber ich möchte euch alle und uns, wir brauchen diese Haltung. Herr, offenbare dich. Ja. Herr Jesus, ja, aber wenn wir auch Offenbarung haben, ist auch noch nicht genug. Ich muss sagen, ich bin froh, ich bin so dankbar, dass der Herr mir die Gemeinde offenbart hat. Aber die Wirklichkeit von der Gemeinde zu haben, das braucht das ganze Leben. Ja, das ergreifen wir nicht in einer Konferenz, auch nicht in einem Moment. Die Wirklichkeit lernen und gewinnen wir unser ganzes Leben hindurch, Tag für Tag, in allen Umständen, was immer der Herr tut, dient dazu, uns in die Wirklichkeit zu bringen. Und wenn wir Offenbarung haben, haben wir eine Tür geöffnet. Wir sehen was. Und wir können uns danach ausstrecken. Aber der Herr muss wirklich wirken. Und hier brauchen wir auch ein Verlangen. Und ich habe den Eindruck, der Herr hat ein großes Verlangen, uns in die Wirklichkeit zu bringen. Nicht nur Einzelne, nicht nur mich persönlich, sondern die Gemeinde in die Wirklichkeit zu bringen. Weil er will auch bald wirklich vollenden und zurückkommen und seine Braut haben. Und ich sehe, diese Vollendung wird nicht persönlich geschehen, sondern der Leib wird zur Fülle gebracht. Der ganze Leib, ja. Das sagt uns Epheser sehr klar. Epheserbrief, Kapitel 4. Ja, Herr Jesus. Bis wir alle, ja, 4, Vers 13, bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens, der vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Mann, zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Und ich möchte auch noch von Kapitel 3 lesen, weil das ist auch sehr wichtig, schon ab Vers Kapitel 3, Epheser 3, 17 und folgende. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet stark seid, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Brauchen wirklich alle Heiligen, um die Breite, Länge, Höhe und Tiefe Christi zu erfassen. Es ist, dass der Herr zu seinem Ziel kommt. Derzeit ist mir mehr gezeigt. Ich kann nicht alleine vollendet werden. Nur im Leib. Nur im Aufbau des Leibes können wir vollendet werden. Wie ist unsere Wertschätzung für die Geschwister, für die Gemeinde? Wenn ich denke, ich will vollendet werden, dann dann sind wir manchmal die Geschwister vielleicht sogar ein Hindernis, ja? Weil sie irgendwie mich dann einschränken oder ich würde gerne so vorangehen. Das zeigt, ich habe nicht gesehen, wie der Herr vollendet. Der Herr sagt, du musst meine Liebe kennenlernen, um mit allen Heiligen mich zu erfassen. Und hier möchte ich auch noch einen Punkt zeigen. Wisst ihr, Geschwister, es gibt hier nicht nur eine Tür. Der Paulus sagt mal, wir erkennen stückweise. Wir weissagen stückweise. Wir haben noch gar nicht, wenn wir denken, wir haben das alles gesehen, dann täuschen wir uns. Es tut sich immer wieder eine Tür auf. Ja? Manchmal eine größere, manchmal eine kleinere. Und es tut sie sich auch nicht immer nur uns auf. Manchmal offenbart der Herr sich einem Bruder. Und er hat etwas gesehen und ergriffen von dieser Wirklichkeit. Und das habe ich noch gar nicht gesehen und ergriffen. Und dann denke ich, ja, ich weiß nicht, also ich habe das so noch nicht gesehen. Wie gehen wir damit um? Brauchen wir auch die Liebe des Herrn. Ja? Auch ein demütiges Herz. Ja? Nicht Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf. Wir müssen auch wirklich bereit sein, mehr Licht zu empfangen, auch Licht von Geschwistern zu empfangen. Ja? Sonst kommen wir nicht zur Fülle. So hat es der Herr bestimmt, so hat er es vorgesehen. Und ich möchte so ein Herz haben. Möge der Herr es mir und uns allen schenken, dass wir das gestärkt ist, um mit allen Heiligen, wirklich mit allen Heiligen, zu erfassen. Es gibt Heilige, die sind ganz anders als ich. Aber der Herr hat sie erwählt und hat uns alle ein Leben gegeben. Und wenn wir bereit sind, uns auf ihn auszurichten, können wir gemeinsam diese Fülle erfassen. Amen. Lobt den Herrn. Lob den Herrn. Amen. Herr Jesus, ja. Und ich möchte noch einen Punkt loswerden. Ich denke, wir brauchen auch eine andere Sicht vom Gemeindeleben. Vielleicht haben wir sie schon. Aber ich habe so das Gefühl, manchmal hätten wir es ganz gerne, dass es in der Gemeinde so schön und ruhig zugeht. Ich habe einen Platz, wo ich einfach schön kann sonntags in die Versammlung gehen. Hier sind meine Kinder versorgt. Und ich lebe so mein Christenleben. Ja. Aber der Herr hat ein Ziel und er will weitergehen. Und Geschwister, dafür muss der Herr in vielen Dingen, die, wo wir noch nicht die Wirklichkeit ergriffen haben, bloßstellen. Er muss erschüttern. Ja. Wir hätten es ganz gerne, dass halt unser Bild, so wie wir es manchmal gemalt haben, immer schön so stehen bleibt. Aber dann geht der Herr nicht weiter. Und wir brauchen eine Bereitschaft der Erschütterung, erschüttert zu werden. Eine Bereitschaft der Buße, wenn der Herr redet, ihr müsst Buße tun. Ihr habt das und das und das, aber hier habt ihr die erste Liebe verlassen, tue Buße. Es ist notwendig, ja. Und ich habe den Eindruck, dass der Herr in dieser letzten Zeit stärker und stärker in diese Richtung wirkt. Und Dinge, die ihm nicht entsprechen, wirklich auch anrührt. Ja, dass er uns anrührt. Dass er auch manchmal wirklich schmerzhaft anrühren kann, um etwas zu zeigen. Wo wir vielleicht uns noch täuschen. Wo wir an etwas festhalten, was nicht er ist. Wo uns noch Wirklichkeit mangelt. Und wir sollten uns nicht darauf einstellen, dass das Gemeindeleben so ganz ruhig und gemütlich ist. Der Herr vergleicht es eigentlich mit einem Geburtsprozess. Er sagt, er möchte etwas hervorbringen und es ist wie eine Geburt. Ja. Und da gibt's Wehen. Ja, da müssen manchmal Wehen sein, damit das was hervorkommt. Ja, wir sind in diesem Prozess, sind wir darauf eingestellt, dass wir vor einer Geburt stehen. Und ja, auch selbst das Kind, das da im Bauch ist, ja, hätte es wahrscheinlich am liebsten dann noch länger drin zu bleiben. Da ist es warm, gemütlich, voll versorgt. Aber dann kommt plötzlich ein Zeitpunkt, da kommt irgendwie Druck da und dann wird es eng. Es ist ein Stress, aber es muss sein, damit es hervorkommen kann. Damit das männliche Kind hervorkommt, damit die Überwinder, damit der Herr auch das bekommt, muss es durch diesen Prozess. Und wir können dem nicht ausweichen, sondern wir sollen bereit sein und mitwirken. Das ist eigentlich mein Anliegen. Dass wir heute dem Herrn keine Schranken setzen, dass wir dem Herrn uns ganz öffnen und sagen, Herr, was immer du noch tun willst, was immer du noch behandeln musst, tu es. Tu es mit uns. Denn wir wollen wirklich auch als Söhne Gottes offenbar werden. Amen. Ja, jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema. Herr Jesus. Und ja, ich habe heute wieder im Titel dieses Wort, was schon so oft jetzt in dieser Konferenz angesprochen wurde, wie ich meine noch in keiner Konferenz, über die Sklaven. Ja. Als treue Sklaven im Haus des Herrn dienen und die Belohnung erlangen. Ich muss euch gestehen, ich habe ein Weilchen gezögert, ob ich diesen Titel so schreiben soll, ob ich da das Wort Sklave schreiben soll oder vielleicht lieber Knecht oder Diener. Dann habe ich nochmal in der Bibel geguckt und gesagt, heißt das griechische Wort wirklich Sklave? Ja? Oder wie kann man das auch anders übersetzen? Und dann habe ich entdeckt, doch, der Herr nennt uns Sklaven. Und dann habe ich gedacht, ja, dann schreibe ich das jetzt auch hin. Wobei ich sagen muss, das war alles noch so ein bisschen im Bereich über Wissen und Lehre. Ich hatte noch nicht so eine richtige Offenbarung darüber. Aber ich bin froh, der Herr gibt auch durch Gemeinschaft Offenbarung. Also die Gemeinschaft, die wir jetzt schon hatten über die Sklaven, hat mir Offenbarung gegeben. Zu sehen, Amen, ich bin ein Sklave des Herrn. Wirklich. Ja, ich möchte das nochmal kurz sagen. Wir hatten ja darüber gesprochen, die Stelle aus, es gibt zweimal, 5. Buch Mose, Kapitel 15, da fängt es an in Vers 12, ja, wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft. Ja, da ist einer, der sich verkaufen muss. Warum macht er das denn? Wahrscheinlich nicht so, weil er das jetzt als die Berufung für sein Leben gesehen hat. Wie jetzt der Matthias schon ausgeführt hat, er hat jetzt nicht nach einer Stelle gesucht. Ich möchte gerne Sklave sein. Nein, er hat sich sicherlich verkauft, weil er sonst keine Möglichkeit mehr hatte, in seinem Leben klarzukommen. Ja, er hat sich verschuldet, kein Geld mehr. Das ist das letzte Mittel, sich zu verkaufen. Das machst du als allerletztes. Also wenn nichts mehr geht, dann verkaufst du halt dich. Ja, so war es damals. Gab es die Option, gab es noch nicht die Sozialsicherungssysteme, die dich aufgefangen haben, dann hast du dich verkauft. Weil du einfach nicht mehr anders bezahlen konntest, nicht mehr anders leben konntest. Und wie geht es uns? Wie sind wir Sklaven geworden? Der Herr hat uns erkauft, weil wir so verschuldet waren. Über die Maßen verschuldet. Millionen. Keine Hoffnung. Und der Herr hat gesagt, komm, ich bezahle für dich, ich kaufe dich. Mit allen Schulden hat er uns gekauft. Ja, und wir sind sein geworden. Geschwister, wir gehören dem Herrn. Das Wort sagt nicht nur von Sklaven, sondern in einem gewissen Sinn, wir sind es. Wir sind sein Eigentum, sein Besitz. Wir dienen dem Herrn nicht einfach nur als Knechte. Ich denke, manchmal haben wir so ein Verhältnis zum Herrn, ja, dass wir meinen, er ist mein Herr, ich tue gewisse Dienste für ihn und dann belohnt er mich dafür. Aber so, was ich eigentlich sonst so in meinem Leben tue, da gibt es einfach Bereiche, die sind meine Sache. Da hat der Herr eigentlich jetzt nichts zu sagen, das ist halt mein Leben. Ich diene ihm schon, weil ich brauche ihn auch. Ja? Ich brauche gewisse Unterstützung, dann tue ich ja auch was dafür. Und dann gibt er mir, was ich brauche, und dann kann ich mein Leben weiterführen. Ich denke, manchmal haben wir so ein Denken. Wir sind solche Knechte. Und dann tun wir immer mal wieder dem Herrn einen Dienst. Aber so ist es nicht. Wir gehören dem Herrn mit Haut und Haar. Ja? Mit allem, was wir sind. Er hat uns erkauft. Wir sind sein. Und ich schätze aber auch, wie das rauskam, wir haben einen guten Herrn. Ja? Er ist keiner, der seinen Sklaven misshandelt oder sonst etwas. Nein, es war auch damals jetzt eigentlich nicht so. Die Sklaven hatten auch Schutz. Wenn ein Herr ihn misshandelt hätte, durfte er frei sein. Ja, also es war nicht so, wie wir es vielleicht manchmal sehen. Der war jetzt hier auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ja, also da war auch, es war schon ein bisschen anders, als wir es vielleicht uns denken. Es war halt eine Art, nochmal irgendwie wieder durchzukommen. Ja. Und es war gar nicht so schlecht als Sklave. Dein Herr hat sich um alles für dich gekümmert. Er war verantwortlich für deine Wohnung, wo du schlafen kannst, für deine Kleidung, für dein Essen. Er war für alles verantwortlich. Unser Herr fühlt sich auch für alles verantwortlich in unserem Leben. Er möchte sich um alles kümmern. Sogar gibt es eine Stelle, der Herr hat seinem Sklaven sogar eine Frau gegeben. Ja, mein Herr hat mir auch eine Frau gegeben. Lob den Herrn. Hat sich auch darum gekümmert. Ja, wirklich, es ist ein Bild, das wirklich zu uns spricht. Ja, er kümmert sich um uns. Und doch will der Herr nicht, dass wir erzwungene Sklaven sind. Und das zeigt er hier auch. Wir gehören ihm, wir erfahren auch seine Versorgung, dienen ihm auch. Damit wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir erkennen, eigentlich, ich will ihm ganz gehören. Dass es nicht mehr nur ist, ich habe mich ihm verkauft, ich hatte halt keine andere Wahl mehr, sondern dass ich sehe, ich liebe meinen Herrn, ja, und sein Haus, weil es mir gut geht. Und ich bin auch dem Herrn dankbar. Auch das hat er mir nach einigen Jahren gezeigt und offenbart, dass ich sagen konnte, Herr, ich liebe dich. Bei dir geht's mir gut. Ich will dir gehören. Und das war dann nicht mehr, ja, er hat mich halt erkauft, er hat den Preis bezahlt, sondern das war eine Entscheidung von mir, wo ich dann geschmeckt habe, das ist es. Herr Jesus, Amen. Aber wie jeder Sklave oder Diener? Ja, ein Sklave hat auch eine Aufgabe. Er hat einen Dienst. Und dem Herrn ist es auch wichtig, dass wir unseren Dienst ausüben. Und dazu möchte ich jetzt kommen zu einer Stelle aus Lukas. Kapitel 12. Ja, schon ab 35 möchte ich das mit euch lesen. Da sagt der Herr, es geht, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lampen brennen. Ja. Und seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er vom Hochzeitsfest aufbrechen wird, damit sie ihm gleich auftun, wenn er kommt und anklopft. Selig sind jene Sklaven, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und wird sie heißen, sich zu Tische zu legen und wird zu ihnen treten und sie bedienen. Ist das nicht ein guter Herr? So ein ungewöhnlicher Herr. Wenn wir dem Herrn dienen, dann er umgürtet sich auch und dient auch uns. So ist unser Herr. Aber er sagt hier auch, gell, lasst eure Lenden umgürtet sein. Und schon in zwei Versen danach sieht man, warum umgürten? Du musst dich umgürten, damit du dienen kannst. Zu dieser Zeit hatten die Menschen nicht so Kleider wie wir, sie hatten Gewänder an. Ja? Und so ein Gewand ohne Gürtel, das stört bei jeder Aktivität. Ja. Das muss gegürtet sein, damit du überhaupt dienen kannst. Und dass der Herr hier sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein, das ist eigentlich ein Punkt. Seid bereit auch zum Dienst. Seid bereit, auch mir zu dienen. Und es gibt einen Parallelvers aus Römer Kapitel 12, Vers 11. Da steht, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn als Sklaven. Ja, der Herr sagt, die Lenden umgürtet und die Lampen brennen. Jetzt ist die Frage nicht mehr so schwer, was sind die Lampen, die hier brennen? Hat jemand? Amen. Genau, Toni wusste ich schon, Herr weiß es. Ja, der Geist, oh Herr, denn unser Dienen muss mit und durch den Geist geschehen. Ja. Der Herr will nicht nur, dass wir halt dienen. Ja, es gibt viele Dienste. Der Herr will nicht nur, dient mir. Der sagt, auch mit brennenden Lampen. Mit einem geübten und aktiven Geist. Das gehört immer zusammen. Unser Dienst muss immer durch den Geist geschehen. Und wir müssen lernen, durch den Geist dem Herrn zu dienen. Und was mir hier gefällt, ist, dass der Herr sagt, selig sind jene Sklaven, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Oder später in Vers 43 sagt er, jener Sklave, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Ja? Also, wenn der Herr kommt, sucht er eines. Er sucht, dass Menschen, die wirklich in dieser Haltung auch dienen. Ja, ja, das ist unsere beste Vorbereitung auf das Wiederkommen des Herrn. Und es ist eine große Gefahr, wenn wir da schlafen oder träge sind. Ja. Ich glaube, das unterschätzen wir manchmal. Ich denke, wir sind uns oft dessen nicht so bewusst. Oder vielleicht spüren wir es manchmal. Und wenn immer wir dann hören von der Wiederkunft des Herrn, dann denken wir, hoffentlich kommt er nicht so bald. Ich bin nicht bereit. Ja, manchmal, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch diese Reaktion? Ich höre es relativ oft, dass dann Geschwister sagen, wenn sie von der Wiederkunft des Herrn hören, dann erschreckt man. Ja. Aber ich möchte sagen, wir müssen nicht erschrecken. Keiner von uns müsste erschrecken, wenn er von dem Wiederkommen des Herrn hört. Der Herr will das ja auch nicht. Ja? Sondern der Herr will, dass wir wachend sind und bereit sind. Und dass wir bereit sind, heißt nicht, wir müssen ein bestimmtes geistliches Level erfüllt haben. Ja? Oder ich muss eine Liste haben, so wie Paulus in 2. Korinther. Ich habe um des Herrn willen so und so viel oft schon gelitten, Schiffbruch erlitten, Schläge erlitten, dann bin ich vielleicht als Überwinder bereit. Nein, wir müssen nicht so eine Liste haben. Der Herr sagt, ich will dich bei solch einem Tun finden. Ja, sogar zeigt der Herr das auch in diesem Gleichnis von dem Weinberg, dem Herr, der einen Weinberg hat und da sein Arbeiter für den Weinberg sucht. Ja? Und da gab es manche Arbeiter, die haben den ganzen Tag gearbeitet, die haben so viel Last getragen, die Hitze des Tages erlitten. Aber dann gab es andere, die hat der Herr in der letzten Stunde gerufen, die haben letztendlich das Gleiche getan, aber viel kürzer, letztendlich viel weniger erduldet, aber sie hatten die gleiche Herzenshaltung. Ja? Der Herr, der dort sie eingestellt hat, hat es auch vorher nachgefragt, wollte wissen, warum steht ihr eigentlich untätig rum? Ja, heute haben wir keine Lust zu arbeiten, haben sie nicht gesagt. Das wäre keine gute Haltung. Sondern sie haben gesagt, es hat uns niemand eingestellt. Ja? Vielleicht ruft der Herr uns relativ spät. Deshalb brauchen wir keine Furcht haben und denken, ich schaff's nicht mehr bereit zu sein, bis der Herr kommt. Vielleicht haben wir nur eine kurze Zeit, wo wir uns dem Herrn so hingeben können. Aber wenn wir es tun, wird der Herr das belohnen. Wenn wir solche treue und kluge Sklaven sind, der Herr wird sagen, du bist bereit. Egal, ob du die Hitze des Tages getragen hast oder nicht, sondern es geht ihm um unsere Haltung. Und hier, obwohl es hier nicht direkt drinsteht, aber es ist auch eben dieser Dienst, der zeigt eigentlich auch die Haltung der Liebe. Weil in allen Gleichnissen, die ich auch noch erwähnen werde, ist der Herr immer weggegangen. Mein Herr ist ja gar nicht da. Und warum müsste ich dann eigentlich dienen? Ja. Das ist ein Test. Ja. Wenn plötzlich, ja, der Chef ist weg, genau. Wie gehen die Mitarbeiter jetzt plötzlich um? Ja, okay, jetzt geht die Kaffeepause 2 Stunden, weil ja, Arbeit gibt es eh genug, das wird sowieso nicht fertig, also ändert auch nichts. Zeig deine Haltung. Wie ist es? Der Herr hat uns in gewisser Weise etwas anvertraut und schaut jetzt, wie gehen wir damit um. Und dieser treue und kluge Knecht sind wir nur, wenn wir den Herrn lieben. Wenn wir auch sehen, um was es geht. Nicht, weil es uns jemand sagt. Weißt du, wenn hörst es an der Konferenz, es sei ein kluger, treuer Knecht. Bitte, jetzt, wie lange hält es? Ja, wir alle wissen, wie lange sowas hält. Ja, dann gibt es schnell andere Dinge, die sind dann auch wichtig und eigentlich wichtiger. Und dann ist das halt doch eben wieder nicht so. Herr Jesus, da brauchen wir wirklich eine Sicht. Eine Sicht, in was wir drin sind. Eine Wertschätzung. Ich will meinem Herrn dienen. Ich will ihm auch gefallen. Und er sagt sogar, ja, wann er kommt vom Hochzeitsfest. Ja. Das verbindet diese beiden Bilder auch. Ja. Wir sind einerseits Sklaven, aber andererseits auch die Braut. Einerseits gehören wir ihm und lieben ihn und haben einen Dienst, aber wir bereiten uns auch für eine Hochzeit vor. Das bringen wir vielleicht schwer zusammen, ja, in diesem Bereich von Wissen. Aber in der Wirklichkeit gehört das zusammen. Ja. Und es zeigt einfach unterschiedliche Aspekte. Aber es ist wirklich, ich glaube, der Herr gibt uns auch dieses Anliegen und spricht es immer wieder an. Ja, wir sollen auch sehen, es gibt auch etwas, wo wir aktiv sein sollen. Ja. Und da möchte ich hier weitergehen zum Vers 41, 42. Da sagt dann der Petrus aber sprach, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach, wer also ist denn der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, dass er ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Speise gibt? Selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über all seine Habe setzen. Wenn aber jener Sklave in seinem Herzen sagt, mein Herr verzögert sein Kommen und anfängt, Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Sklaven an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei hauen lassen und ihm seinen Anteil geben mit den Ungläubigen. Ja, Petrus fragt am Anfang, Herr, zu wem sprichst du das eigentlich? Ja, zu uns, zu allen? Und es ist interessant, wie der Herr antwortet. Wie so oft antwortet der Herr nicht so ganz direkt auf diese Frage, sondern er antwortet mit einer Gegenfrage. Ja, macht der Herr oft. Und sagt und fragt, wer also ist denn der treue und kluge Haushalter? Der Herr lässt das offen. Ja. Der Herr spricht das eigentlich nicht jetzt zu einem speziell, sondern im Prinzip können wir alle solche Haushalter sein. Aber ich sehe auch hier, um solche Haushalter zu sein, wir müssen schon was geschmeckt haben. Das, was ich heute Abend rede, ist jetzt eigentlich nicht für vielleicht so ganz das Erste, was wir ergreifen. Es ist, sage ich mal, auch ein Stück weit, ja, der Herr möchte uns auch hineinbringen in den Dienst. Ja. Es ist gut, wenn wir erstmal was schmecken und genießen und dann auch können wir dienen. Ich denke auch ein bisschen an das Wort, was wir gehört haben von dem Segen, den Jakob über seine Söhne gesprochen hat. Und er sagt da auch, spricht von dem Esel, ich zitiere das jetzt mal. Er hat seinen Esel erstmal an einen Weinstock gebunden und hat ihn mal genießen lassen, bis die Augen dunkel waren von Wein und weiß die Zähne von Milch. Ja. Also komm bitte nicht und denk, oh, ich muss jetzt so viel dienen, auch wenn wir hier viel von Dienst reden. Komm erst in den Genuss des Herrn. Das möchte ich. Wir müssen zuerst mal, auch das Eselsfüllen wird erst an den Weinstock gebunden. Unser Herr gibt uns nicht nur Gras zum Fressen, wir essen Trauben und, und trinken Milch und genießen das Beste. Der Herr will alle seine Diener erstmal zum Genuss führen. Ja, erstmal schmecken, das ist wirklich Nummer eins. Aber dann, wenn wir sehen, Mensch, das Land ist gut und hier ist es wunderbar, dann können wir auch solche sein, die auch freiwillig ihre Schultern beugen und sagen, ich will auch diesem Herrn dienen. Das ist sein Weg. Und der Herr braucht wirklich solch eine Dienerschaft. Er sucht, er fragt schon, wer ist denn? Wer möchte so ein Diener sein? Und auch, ja, meiner Dienerschaft Speise austeilen. Der Herr braucht welche, die der Dienerschaft Speise austeilen. Also die Dienerschaft ist, glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Das sind wir. Wir alle sind Diener des Herrn und wir brauchen Speise. Und das wissen wir, das sehen wir im Gemeindeleben. Entscheidend ist, dass es Speise gibt. In jeder Versammlung braucht es Speise. Und der Herr fragt, wer ist treu und klug und gibt Speise? Ja, in jeder Versammlung sucht der Herr neu, wo sind meine Haushalter, die Speise geben. Und manchmal passiert es uns vielleicht, dann gucken wir in unsere Taschen und irgendwie, oh, bei mir auf meinem Zimmer sieht's leer aus, ich habe gar nicht viel Speise. Was gebe ich denn jetzt? Aber die Speise kommt ja nicht von uns. Wir sind ja nur Diener, Haushalter. Die ganze Speisekammer hat der Herr schon prall gefüllt. Der Herr hat Speise genug. Da bin ich sicher. Er hat Brot die Fülle. Er ist das Brot des Lebens. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, wird gewiss nicht hungern. Also der Herr sagt, gibt die Garantie. Also bei ihm gibt's immer zu essen. Wer kommt? Ja, wisst ihr, Geschwister, wir müssen oft einfach mal nur unseren Schlüssel benutzen. Das ist übrigens unser Geist. Und schließen die Speisekammer auf und nehmen mal einfach mal raus und stellen es auf den Tisch. Ja, so einfach ist es, ein treuer und kluger Haushalter zu sein. Es ist nicht kompliziert. Der Herr ist das Brot des Lebens und er ist da. In jeder Versammlung, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, sagt er, bin ich mitten unter ihnen. Das Brot ist da, aber er sucht Haushalter, die treu sind, und aufschließen und die Speise auch geben. Und wenn es mal irgendwie mangelt, dann müssen wir einfach eine Bestellung aufgeben und sagen, Herr, wir brauchen Brot. Gib mir Speise für die Dienerschaft. Und ich sage euch, jeder von euch kann das tun. Und es ist ein Genuss. Es ist ein Genuss für die Heiligen und es ist ein Genuss für uns. Und wir werden belohnt. So einen Dienst haben wir. Und er ist wirklich nicht schwer. Ich möchte dazu auch noch einen Vers aus 1. Petrus 4 lesen, Vers 10 und 11. Ja, oder lasst es uns zusammen lesen. 1. Petrus 4, 10 und 11. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient einander damit, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann als Gottes Aussprüche. Wenn jemand dient, dann als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Wort ist so wunderbar, sagt, wie jeder eine Gabe empfangen hat. Lobe den Herrn. Jeder hat empfangen. Da hat der Herr keine Ausnahme gemacht. So lass uns dienen als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Amen. Und das bringt mich auch gleich zu dem zweiten Gleichnis, was ich noch ansprechen möchte, aus Matthäus 25, ab Vers 14. Da heißt es, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes zog, seine eigenen Sklaven rief und ihnen seine Habe übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, jedem nach seiner Fähigkeit und zog außer Landes. Der Herr hat jedem gegeben, aber er hat nicht jedem dasselbe Maß gegeben. Wirklich unterschiedlich. Und ich möchte auch sagen, aus diesem Grund sollen und dürfen wir uns nicht untereinander vergleichen. Wir sind nicht alle gleich, das weiß der Herr. Und er gibt auch uns in seiner Weisheit auf unterschiedliches Maß, ja, unterschiedliche Verantwortung. Wir haben nicht alle das Maß von Paulus. Ja, oftmals messen wir uns an ihm. Er ist auch ein wunderbares Vorbild, ja. Aber wir müssen nicht denken, wir haben ein falsches geistliches Leben, wenn wir jetzt nicht genau so einen Dienst ausüben, wie er es getan hat. Aber wir sollen mit dem und in dem treu sein, was der Herr uns gegeben hat. Der Herr hat uns auch, er hat jedem von uns wirklich was gegeben. Und er hat viel gegeben. Das ist reich. Ich möchte das mal vielleicht mal kurz veranschaulichen. Hier steht ja ein Talent. Wird oft verwechselt mit Begabung, aber eigentlich Talent war eine Währungseinheit im Römischen Reich, und zwar die größte. Ein Talent entsprechen 6.000 Denaren. Und aus dem Gleichnis des Herrn, von dem Herr des Weinbergs und den Dienern, wissen wir, dass ein Denar war so der Lohn eines Tagelöhners, so ein Tageslohn. Ja. So ein Denar hat man so als Tagelöhner verdient. Teilen wir das mal durch vielleicht 300 Tage. Die damals hatten nur einen Tag die Woche frei, ein Sabbat, vielleicht jetzt mal so als schlimmsten Fall. Ja, du musst wirklich 300 Tage arbeiten. Dann kommst du auf 20 Jahreslöhne. Ein Talent entsprechen so für einen Arbeiter so 20 Jahreslöhnen. Und das bekommst du auf einmal hingelegt. Das ist schon was, ne? Andi, wenn wir mal so vergleichen. Unser Jahreslohn mal 20. Können wir schon was damit machen, oder? Würde da einer behaupten, das sei wenig? Ja? Egal, ob du jetzt 100 Jahreslöhne oder 40 oder 20 bekommen hast, es ist wirklich viel. Ja? ein Reichtum, ein Schatz. Geschwister, wir haben alle einen Schatz. Halleluja. Wir dürfen nicht auf uns selbst schauen. Ja? Ich glaube, ganz häufig machen wir das Problem, wir haben diesen Schatz noch gar nicht entdeckt und gesehen. Und hier in der Geschichte, ich lese sie nicht ganz, ihr kennt sie, denke ich. Es gab einen, der hat dieses Talent einfach vergraben, hat diesen Schatz genommen, fühlte sich überfordert, hat das Ding in die Erde gelegt, zugeschüttet und ging weg und lebte sein Leben, als hätte er den Schatz nie bekommen. Du nimmst deine 20 Jahreslöhne und packst sie in eine Kiste, steckst sie in die Erde und gehst weg und lebst wie vorher. Herr Jesus, dass der Herr das sagt, zeigt, dass es das Problem gibt, dass wir das teilweise tun. Wir haben diesen Reichtum bekommen und wir leben, als hätten wir nichts. Ja? Wir kommen in die Versammlung und denken, wir haben nichts. Oder sind im Gemeindeleben, denken, hier, ich kann nicht dienen, ich habe nichts. Das stimmt nicht. Der Herr hat uns alle reich beschenkt. Ja? Und er möchte eigentlich nur, dass wir das einsetzen und treu damit umgehen. Ja? Hier, der Herr hat gesagt, treibt Handel damit. Ja? Handel ist eigentlich nicht so schwierig. Was muss man tun, um zu handeln? Rale, was würdest du sagen? Was musst du machen?
Verkaufen.
Okay. Und wie geht es? Also meine Tochter hat jetzt vor kurzem einen Kaufladen bekommen. Und sie sagt jetzt immer, Papa, komm mit zur Kasse. Ich will dir was verkaufen. Ich will kaufen. Ja, ich will. Weil sie merkt, sie kann da nicht alleine spielen. Kaufladen spielen alleine macht keinen Spaß. Weil, hast niemanden, dem du was verkaufen kannst, der was kauft, ja? Handel treiben können wir nur gemeinsam. Du kannst das nicht für dich in deinem stillen Kämmerlein tun. Wenn wir unser Talent vermehren wollen, was der Herr uns anvertraut hat, müssen wir miteinander Umgang haben. Dann müssen wir einander Darreichung geben. Weil der Herr gibt es für den Leib. Der Herr gibt es für den Aufbau des Leibes und nicht für dich alleine, für deine eigene Geistlichkeit. Und dazu noch kurz eine Stelle aus Römer, Kapitel 12. Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, ja, nicht höher von sich zu denken, als es sich zu denken gebührt, sondern auf gesundes Denken bedacht zu sein, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Jeder hat ein Maß. Amen. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Funktion haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber einzeln ist einer des anderen Glied. Wir haben aber verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist, sei es Weissagung, so geschehe sie dem Glauben gemäß, oder Dienst, dann im Dienen, wer lehrt, im Lehren, wer ermahnt, auch ein Dienst, im Ermahnen, wer gibt, in Einfachheit, wer leitet mit Fleiß, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Hier zeigen, und das ist nicht die einzige Stelle, die Gaben, die der Herr gegeben hat, sind für den Aufbau des Leibes. Und wir sind nicht als Glied für uns alleine, sondern wir sind einer des anderen Glied. Es ist alles da für die gegenseitige Darreichung. In meinem Leib funktioniert es nur, wie in jedem anderen Leib, weil die Glieder sich gegenseitig darreichen. Das hält den Leib am Leben. Das bringt ihn zum Wachsen. Das ist der Aufbau. Und ja, wir haben hier unterschiedliche Gaben. Es ist auch nicht nur das Reden in der Versammlung. Es ist ein wichtiger Teil, es ist ein sehr wichtiger Teil. Aber es gibt auch praktische Dienste. Dienen, dann diene. Ja? Manchmal kann es ganz praktisch sein. Du siehst, irgendwo in der Halle muss mal irgendwas erneuert werden. Ja? Vor kurzem war das Beispiel, die Lampen müssen erneuert werden, fiel einem Bruder auf und hat gesagt, ja, lass uns beten, dass die Lampen erneuert werden. Aber der Bruder hatte die Fähigkeit, es auch selber zu tun. Manchmal sind wir zu geistlich. Herr Jesus, der Herr muss oft uns nicht erst durch Gebet irgendwie zeigen, das ist dein Dienst. Der Herr leitet die Dinge. Sehr oft merke ich, wenn ein Bruder kommt mit einer Bitte oder ich ersehe eine Not, der Herr zeigt es mir nicht umsonst. Dass er, und ich kann dieser Not aufhelfen. Ich muss es nur tun. Ja? Wir sollen beim Handel treiben, ist auch ein wichtiger Punkt, die Gelegenheiten erkennen. Sehen, Mensch, da gibt's eine Möglichkeit. Ja? Du brauchst nicht viel Fähigkeit, du musst nur sehen, ah, da gibt's eine Situation, da kann ich was einsetzen. Und im praktischen Gemeindeleben gibt es viele Gelegenheiten. Und je mehr Mangel das Gemeindeleben hat, umso mehr Gelegenheiten für jeden, seinen Anteil zu vermehren. Deshalb wachsen oft die Geschwister auch in den kleinen, ganz kleinen Gemeinden gar nicht so schlecht, weil sie sehen, es gibt so viel Mangel und sie reichen da. Aber ich weiß auch in einer großen Gemeinde wie in Stuttgart gibt es viel Mangel, viel Bedarf zum Darreichen. Man kann sehr viel darreichen. Es ist einfach der beste Ort, um zu vermehren und treu zu sein. Und dann, mir läuft die Zeit jetzt ein bisschen davon. Ich mache es jetzt kürzer, aber ein Punkt ist mir schon noch wichtig. Ganz so schnell darf ich vielleicht doch noch nicht gehen. In Römer 12 heißt es, es soll jeder auf gesundes Denken bedacht sein und nicht höher von sich denken. Bei den Gaben, bei den Dienen, was der Herr uns gibt, gibt es eine Gefahr, dass wir auch hoch von uns denken. Obwohl es vom Geist ist, eine geistliche Gabe haben, sehen wir manchmal, dass wir denken, jetzt sind wir was, obwohl wir nicht sind. Also dieses Talent, und wenn du 5 hast, es ist gar nicht deins. Es ist nur vom Herr dir gegeben. Wenn der Herr dir auch viel anvertraut hat, einen größeren Dienst, dann macht es dich nicht deshalb größer oder wichtiger als irgendein anderen Bruder, sondern wir haben einfach eine Aufgabe. Und manchmal haben wir vielleicht beobachtet, dass welche, weil sie dann viel gedient haben, haben sich dann, irgendwann wurden sie so groß, und dann denken wir, so will ich nicht sein. Dann diene ich lieber nicht, damit ich ja nicht so werde. Aber Geschwister, das ist nicht die Lösung. Das ist manchmal eine Ausrede für unser faules Fleisch. Ja, wir denken, oh, ich sehe es, der hat so gedient und guck mal, wo ist er jetzt, hat sich da erhoben und so weiter. Lieber nicht in die Richtung gehen, ich mache mal lieber nichts oder weniger. Nein, aber wir müssen, so wie wir auch dienen, müssen wir immer auch dieses gekreuzigte Leben erfahren und kennen. Das bewahrt uns. Und der Leib bewahrt uns. Ja, er sagt hier, demütigt euch untereinander. Denkt nicht höher von euch. Der Leib wird uns gesund bewahren, wenn wir nicht anfangen, von uns höher zu denken, als es sich zu denken gebührt. Aber dennoch ist es sehr wichtig, der Herr zeigt, es ist sehr wichtig, dass wir unseren Teil nicht vergraben. Und hier gibt es noch ein Problem, dass er sogar dachte, Herr, er hatte du bist ein harter Mann, du erntest, wo du nicht gesät hast, sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Da habe ich mich gefürchtet und ging weg und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Ich bin jetzt wieder bei Matthäus 25, Vers 24 und 25. Dieser eine Knecht, er hat leider gar nicht verstanden, der Herr hat gegeben. Er dachte, er hätte nichts. Der Herr sammelt, wo er nicht ausgestreut hat. Das stimmt nicht. Der Herr hat gegeben. Und dieses Denken müssen wir ablegen. Ja. Herr Jesus. Okay, jetzt komme ich doch zum Ende noch. Eine Stelle aus 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9. Wir haben aber diesen, ja, lass uns das auch lesen, wer es hat. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir wissen weder aus noch ein, aber verzweifeln nicht. Wir leiden Verfolgung und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Ja. Ja, kürzlich hatten wir eine Gemeinschaft unter Brüdern von verschiedenen Orten, von kleineren Gemeinden. Und in der Gemeinschaft haben wir gesehen, wie viel Bedarf es gibt, im Haus des Herrn zu dienen. In manchen Orten sieht es Bedarf, sich eben nicht nur zweimal die Woche am Ort zu treffen, sondern öfters, damit die Gemeinde dort wachsen kann. Aber es gibt dann ein Gefühl der Überforderung. So, ich komme ja jetzt schon nicht hinterher. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon am Anschlag. Ich kann nicht noch mal eine Woche mir rausnehmen und noch mal ein Wort vorbereiten. Ja, das wird mir zu viel. Es sind oft die Dinge, die uns hindern, dass wir sehen, ja, ich weiß eigentlich jetzt schon nicht außen ein. Aber diese Situationen sind auch Gelegenheiten, den Schatz in uns zu entdecken. Und dass die Kraft von Gott kommt und nicht von uns. Ich muss sagen, manchmal ist es so in der Versammlung, ich hatte gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Ja? Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern ich habe Kinder, ich habe Familie, es ist jeden Tag was los. Und es ging nicht. Und trotzdem habe ich gelernt, ich habe den Schatz. Manchmal hatte ich dann gedacht, da vielleicht besser haben wir die Versammlung heute Abend vielleicht nicht, weil ich weiß gar nicht, was da jetzt heute Abend rauskommt. Sollen wir sie vielleicht absagen? Nein, wir haben sie doch gehabt. Und der Schatz war da. Wir haben uns dem Herrn geöffnet und der Herr hat gegeben. Geschwister, wenn wir vielleicht gar nicht wissen, wie kriegen wir das jetzt noch unter? Da müssen wir entdecken, es kommt gar nicht von uns. Es kommt vom Herrn. Wenn immer der Herr zeigt, hier ist doch eine Not, komm, geh und teil aus, dann mach es. Und oft sogar berührt dann der Herr mich jetzt rede. Und ich weiß gar nicht, habe gar nicht eine Botschaft zurechtgelegt. Aber beim Auftun des Mundes gibt er das Wort. Weil es ist ein Schatz in uns. Und deshalb lass uns wirklich uns nicht selbst betrügen durch manche äußeren Dinge, sondern einfach dem Leben des Herrn in uns vertrauen. Amen.